Your Honor, I'd like to present to the ladies and gentlemen of the jury with Exhibit B, a bag of Sweet Tango apples.
Mmm, boy, these apples are delicious.
And zesty? Mmm, and sweet.
Best I ever tasted.
Your Honor, I object. Overruled. Court dismissed. We need to recess to the grocery store for some Sweet Tango apples.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at SweetTango.com.
Komm rein, wenn du dich traust. Willkommen im Monat aller Monate. Es ist Creeptober. Und hier sind deine Horror-Hosts, Bibi Blackcraft und Wolfie.
Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour.
Hallo zusammen und vor allem ein großes, fettes
Happy Creeptober.
Jawohl, ja.
Endlich ist er da.
Zeit wird's.
Und wir stehen ganz am Anfang eines spannenden und aufregenden Monats mit insgesamt 5 creepy Folgen.
Sehr ordentlich.
Ja, und es ist ja erst der 4.10. heute, aber nichtsdestotrotz haben wir da ja schon 2 Gewinnspiele rausgehauen. Und das dritte folgt heute, weil alle guten Dinge sind bekanntlich 3. Du kannst dir heute auf unseren Socials Tickets für das fantastische Halloween Horror Festival im Moviepark Germany sichern. Und ich glaube, ich muss ja gar nicht mehr so viel dazu sagen, ne? Wie toll ich es da finde und wie gern ich da bin. Also mach gerne einfach mal mit und vielleicht sehen wir uns dann ja auch vor Ort. Ich bin nämlich auch ganz bald da.
Übrigens kleiner Sidefact, dass ich wirklich alle und alles im Halloween Creeptober Feeling befindet. Meine Katze. Also die Katze, die auch immer
die das Ohr immer wegzerrt.
Ganz genau. Kürzlich nachts wollte ich ins Bett gehen und komme so in unseren Flur aus dem Wohnzimmer raus und auf dem Boden liegen überall kleine Gebisse rum von so Marshmallow, irgendwas Süßkramzeug. Und dann bin ich dieser Spur gefolgt und habe festgestellt, wir hatten so Halloween-Candies schon gekauft und die Katze hat sich so eine komplette Tüte geschnappt, hat sie aufgerissen und die Candies überall auf dem Boden verteilt.
Sehr schön, ich mag deine Katze jetzt schon. Ich habe sie noch nie in echt gesehen, aber ich liebe sie jetzt
alle
schon.
Alle im Halloween-Fieber.
Sehr, sehr schön. Aber gut, wir beginnen heute in diesem Creeptober, an diesem ersten Creeptober Freitag mit einem True-Crime-Fall, der sich tatsächlich um eine Halloween-Party dreht und wieder mal zeigt, dass das Böse wirklich überall und an jeder Ecke lauern kann.
Also sorg am besten jetzt für ein bisschen Stimmung, wenn es geht, ein bisschen dunkel machen, ein paar Kerzen anzünden.
Schnapp dir deine Pumpkin-Spice-Latte.
Und dann starten wir in diesem Fall in den Auftakt für den gruseligsten Monat des Jahres.
Es ist die Geschichte einer jungen Frau, die in der Halloween-Nacht 2004 spurlos verschwand. Dies ist der Fall von Nicole Hutchings.
Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
Nicole Marie Hutchings wurde am 15. Juni 1983 in San Francisco, Kalifornien geboren. Als Tochter der alleinerziehenden Robin wurde Nikki, wie sie von allen genannt wurde, im Babyalter Teil einer Patchwork-Familie. Ihre Mutter lernte ihren Stiefvater James Hutchings kennen. Der neue Mann liebte die Mutter und die Tochter gleichermaßen und behandelte Nikki von Anfang an wie sein eigenes Fleisch und Blut. Die Hutchings waren eine tolle Familie, die sich 1987 in Bend, das ist in Oregon, niederließ. Das ist eine Stadt, ja, so ganz anders als San Francisco oder generell Kalifornien. Bend sieht so ein bisschen aus wie diese Orte, die man aus irgendwelchen romantischen Weihnachtsfilmen kennt, mit beeindruckender Natur und super netten Nachbarn. Es war nicht so klein, dass man da nichts unternehmen konnte, aber es gab jetzt auch nicht so eine Großstadtästhetik.
Also ein perfekter Ort für eine Familie und vor allem für weitere Kinder. Denn so kam 1988 die kleine Amanda zur Welt und 1992 auch noch ein kleiner Bruder für Nikki. Die Familie lebte ein wirklich tolles Leben in ihrer Wahlheimat. Alle hatten Platz und die Natur lag quasi vor der Haustür. Die Kinder verstanden sich und Nikki ging auch voll und ganz in ihrer Rolle als große Schwester auf. Sie war wissbegierig, aufgeschlossen, freundlich und auch ziemlich tough. Sie liebte es, in der Natur zu sein, zu campen, zu angeln und alles zu erforschen. Und auch in der Schule lief es gut für sie. Alles lief genauso, wie man sich es hätte wünschen können.
Niki war, wie gesagt, gerne in der Natur und lernte von ihrem Vater und von ihrem Großvater auch das Jagen. Sie wollte alles tun, was die Jungs auch taten und versuchte immer und überall mitzuhalten. Mit 12 merkte sie dann jedoch, dass sie Tiere eigentlich viel zu sehr liebte, um ihnen etwas anzutun. Sie ging zwar noch mit zur Jagd, aber ja, eher um laut zu sein, wenn die Hirsche in ihre Nähe kamen, um sie vor einem Schuss zu bewahren. Diese Liebe und Hingabe für Tiere prägte Niki. Sie wusste schon früh, dass sie später einen Beruf ausüben wollte, bei dem sie Tieren helfen konnte.
Auch ihre Wandlung im Teenageralter war spannend, denn ein aufgewecktes kleines Mädchen zu sein, kann im Teenageralter schnell mal als rebellisch angesehen werden. Jeder wusste, dass Niki für sich einstehen konnte. Sie ließ sich nichts gefallen. Eine tolle Eigenschaft, die aber bei manchen Mitschülern nicht so gut ankam. Das führte zu Reibereien und Robin und Jim mussten öfter mal in die Schule kommen, um ihre Tochter rauszuboxen.
Das bedeutet jetzt aber nicht, dass Niki antisozial war. Sie war einfach eine junge Frau mit Rückgrat, die sich nichts gefallen ließ. Ihre Freunde schätzten das an ihr und sie hatte einen tollen Freundeskreis an der Mountain View High School. Sie hatten gemeinsam viel Spaß, sie alberten herum und stellten auch mal den einen oder anderen Blödsinn an. Bei einer Auseinandersetzung in der Schule musste sie sich wohl mal verteidigen und schlug dabei zu, das führte zu einer Suspendierung.
Und ihre Eltern machten sich dadurch etwas Sorgen um Niki. Sie sollte später im Leben mal nicht schwer haben und sie wollten sie dabei unterstützen, etwas zu finden, das ihr mehr Ausgleich gab, vor allem neben der Schule. Als Niki dann begann, freiwillig in der Human Society von Central Oregon zu helfen, war das eine tolle Gelegenheit. Dort wurde sie nämlich an ein Wolfsreservat vermittelt, wo sie einen Nebenjob bekam und endlich mit Tieren arbeiten durfte.
Ja, und es war zu erwarten, sie ging voll in dieser Tätigkeit auf. Es machte ihr riesige Freude, sie wurde zu einem wichtigen Mitglied des Teams. Niki war immer zur Stelle, egal um welche Aufgabe es ging. Beflügelt von dieser Erfahrung schrieb sie sich in der Highschool in das Junior Reserve Officers Training Corps ein. Das war so ein Kurs, der sie auf mögliche Einstiegschancen beim Militär vorbereiten sollte. Niki war fleißig, es ging nur darum, ihr Temperament im Zaum zu halten.
Ein Temperament, das von einem großen Herzen und vor allem von großer Emotion stammte. Niki setzte sich für viele Projekte ein und versuchte immer, etwas zurückzugeben. Auch innerhalb der Familie. Dass sie zum Militär, speziell zu den Marines wollte, lag zum Beispiel auch daran, dass Jim, also ihr Stiefvater, den sie wie einen eigenen Vater behandelte, selbst jahrelang dort gedient hatte. Und Niki sah Jim definitiv als ihr Vorbild an.
Aufgrund ihrer Eigenschaften waren ihre Eltern dann auch einverstanden, dass ihre Tochter im letzten Schuljahr ins Wolfsreservat zog, um dort noch mehr zu arbeiten. Sie ging trotzdem regelmäßig zur Schule und machte 2001 ihren Abschluss, aber davor und danach war sie eben für die Tiere da. Auch nach ihrem Abschluss blieb Niki zunächst noch im Reservat, doch im Herbst 2001 wollte sie eine Veränderung.
Sie sehnte sich danach, wieder mehr Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Als sie nach Hause zurückkehrte, wurde sie von ihrer Familie, wie zu erwarten, auch mit offenen Armen empfangen. Zurück im Haus musste Niki jedoch dann ihr früheres Zimmer mit ihrer jüngeren Schwester Amanda teilen, was manchmal zu einigen Spannungen führte. Während Niki eine enge Beziehung zu ihrem Bruder Tim hatte, der für sie wie ein kleiner bester Freund war, zog sich Amanda öfter mal zurück und ging eigene Wege. Dennoch verstanden sich die Schwestern im Großen und Ganzen aber sehr gut. Sie erlebten einfach diese typischen Konflikte, die im Zusammenleben schon mal auftreten können.
Trotz kleiner Meinungsverschiedenheiten liebten sie sich und genossen die gemeinsamen Momente mit der Familie. Nach ihrer Rückkehr ins Elternhaus suchte Niki schnell nach neuen Jobs. In den nächsten Jahren wechselte sie dabei häufig ihre Arbeitsstellen. Sie probierte verschiedene Dinge aus, verdiente sich hier und da ihr Geld, mal mit Babysitten und so weiter, aber sie fand nichts Langfristiges für sich.
Niki liebte es, neue Leute kennenzulernen und Spaß zu haben. Sie war super kontaktfreudig, ein richtig extrovertierter Mensch. Wenn sie jemanden mochte, blieb sie auch gerne mal länger bei der Person. Sie war quasi ständig unterwegs, kam aber immer wieder nach Hause zurück, selbst wenn sie mal ein paar Tage auf Tour war. Und auch wenn Niki nicht durchgehend im Elternhaus war, vergingen selten mehr als ein paar Tage, ohne dass ihre Familie sie zu Gesicht bekam. Sie meldete sich auch täglich telefonisch.
Das ging ein paar Jahre so, bis sie im September 2004 wieder dauerhaft zu Hause war. Dieses Mal jedoch in einem neuen Haus, denn ihre Familie war mittlerweile umgezogen. Sie lebten jetzt in einem Stadtteil, der sich Wishing Well nannte. Zu diesem Zeitpunkt gab es auch einen Freund in Nikkis Leben, sein Name war Bobby. Er schien anfangs ganz nett zu sein, aber es gab wohl immer wieder Streit. Weshalb die Eltern auch ganz froh waren, dass Bobby nicht mehr regelmäßig zu Besuch war. Alle in der Familie waren übrigens riesige Fans der Halloween-Zeit. Nur die Prioritäten hatten sich ein wenig verschoben. Während es für Tim, der damals 13 war, ja noch wichtig war, so von Tür zu ziehen, standen für die 17-jährige Schwester Amanda natürlich eher Partys an erster Stelle, wenn es um diesen Feiertag ging. Nikki, die bereits 21 war und somit erwachsen, wollte zu Hause die Stellung halten und die Kinder an der Tür mit Süßigkeiten versorgen.
Und so kam der 31. Oktober 2004 und damit Halloween. Alles war wie immer. Amanda, Nikkis Schwester, musste bis kurz vor 8 arbeiten. Ihr Vater Jim sollte sie dann später am Abend abholen. Bevor Amanda zur Arbeit aufbrach, sagte Nikki noch zu ihr, dass sie ihr am Abend unbedingt etwas ganz Wichtiges erzählen müsse. Und so verging der Tag zunächst erst einmal. Im Haus wurden die Süßigkeiten von Robin, Tim und Nikki vorbereitet, während Amanda und Jim eben arbeiten waren. Am Abend hatten die Familienmitglieder eine schöne Zeit zusammen. Sie gaben Süßigkeiten aus und bestaunten die Verkleidungen der Kinder. Und auch Jim stieß irgendwann dazu, machte sich aber später eben auf den Weg, um seine Tochter abzuholen. Währenddessen klingelte es dann nochmals an der Tür der Hutchings.
Das war dann so gegen 21.30 Uhr. Dieses Mal standen jedoch keine Kinder vor der Tür, sondern mehrere Freunde von Nikki. Sie waren gekommen, um Nikki zu einer Halloween-Party zu überreden. Eigentlich hatte sie das gar nicht eingeplant, aber wie zuvor schon erwähnt, war sie ein sehr extrovertierter und ein sehr geselliger Mensch. Sie gab also kurz ihrer Mutter Bescheid und begleitete ihre Freunde dann auch zur Party.
Ja, und kaum dort angekommen, begrüßte Nikki erstmal ihre ganzen Freunde. Da es aber eine größere Party war, waren auch viele Menschen zugegen, die sie nicht kannte. Aber das war für die 21-Jährige kein Problem. Sie fand immer schnell Anschluss. Die Stimmung war ausgelassen und alle hatten eine gute Zeit. Eine ganz normale Halloween-Party eben. Allerdings eine Halloween-Party, auf der Nikki das letzte Mal gesehen wurde. Denn sie war ab dem 1.11.2004 spurlos verschwunden.
Es dauerte eine Weile, bis ihr Verschwinden auffiel. Dass man nach einer Party bei Freunden seinen Rausch ausschläft, klar, ist nicht ungewöhnlich. Und das war auch für Nikki nicht untypisch. Doch als der 1. November 2004 verstrich und die Tochter weder nach Hause kam noch anrief, machten sich Jim und Robin zunehmend Sorgen. Vor allem, weil Nikki ihre Handtasche zu Hause gelassen hatte. Sprich, sie hatte keine Papiere, nichts mit sich.
Die Familie begann also am frühen Abend, die Freunde ihrer Tochter abzutelefonieren. Nikki konnten sie nicht über das Handy erreichen, vielleicht war ja einfach nur ihr Akku leer und sie saß noch bei irgendjemandem zu Hause. Doch als das alles keine Informationen lieferte und sich die Spur nach der Party zu verlieren schien, entschlossen sich die Eltern dann doch, die Polizei einzuschalten. Was, wenn ihr im betrunkenen Zustand etwas passiert war? Vielleicht hatte sie einen Unfall.
Als sich die Familie also beim Revier meldete, schickte man Detective Brian Kendall, um den Fall der vermissten Person aufzunehmen. Die Familie musste Angaben zu ihrer Tochter machen. Nikki war 1,62 Meter groß, wog ca. 70 Kilo, sie hatte blaue Augen und braunes Haar. Eine Zahnlücke und zwei Tattoos wurden ebenfalls zu Protokoll gegeben. Am Abend der Party trug sie ein dunkelrotes Poloshirt mit dem Aufschrift City of Band, dazu eine schwarze Hose und weiße Turnschuhe.
Zusätzlich wurden auch noch Fragen zu Nikkis Verhalten gestellt. Ob sie denn öfter einfach mal wegblieb und wie sie sich in den letzten Tagen so verhalten hatte. Dies diente dazu herauszufinden, ob die junge Frau nicht vielleicht wirklich einfach selbst verschwinden wollte. Das Zurücklassen ihrer Papiere und das Fehlen von Kleidung in ihrem Zimmer sprachen jedoch nicht für diese Theorie.
Als die Familie zu Nikki befragt wurde, erwähnte Amanda sofort, dass Nikki ihr eigentlich noch etwas Wichtiges am Abend sagen wollte. Dass sie sich aber zwischen Amandas Arbeit und dem Aufbruch zur Party nicht mehr gesehen hätten. Amanda machte sich Sorgen, dass ihre große Schwester vielleicht Probleme hatte und deshalb mit ihr sprechen wollte. Nicht zu wissen, worum es ging und das Wissen, dass Nikki nun verschwunden war, das war eine schwierige, eine schreckliche Situation für Amanda. Sie machte sich Vorwürfe.
Ein weiterer Punkt bei der vermissten Fallaufnahme war der Check, mit wem sich Nikki so abgab. Während einige Namen von Freunden fielen, wurde natürlich auch Bobby erwähnt, also Nikkis Freund. Und wie schon gesagt, waren die beiden zwar zusammen, aber es gab immer mal wieder Streit. Eine Aussage, die der Detective sehr ernst nahm. Denn in vielen Fällen hat der Partner etwas mit dem Verschwinden oder sogar Schlimmerem zu tun. Detective Kendall nahm also all diese Informationen auf und er listete den Namen Nicole Hutchings als vermisst.
Er riet den Eltern zwar, noch ein bisschen abzuwarten, da ihre Tochter ja vielleicht noch nach Hause kommen würde. Er beschloss aber selbst am nächsten Tag, also das war dann der 2. November, bei Bobby nachzufragen. Da es auch 24 Stunden nach der Meldung immer noch keine Spur von Nikki gab, wollte der Detective den Abend rekonstruieren. Wer hatte Nikki als letztes gesehen und noch wichtiger, wer war bei ihr?
Als erster sprach er, wie gesagt, bei Bobby. Und was dieser zu sagen hatte, war mehr als interessant. Denn in seiner Aussage war eins klar. Nikki sei gar nicht mehr seine Freundin, sondern seine Ex. Er wüsste nicht, wo sie war und es werde auch nicht mehr seine Aufgabe, dies zu wissen. Beide hätten die Beziehung eine Woche zuvor beendet.
Man muss jetzt kein Detective sein, um hier die Alarmglocken zu hören. Es war also nicht verwunderlich, dass auch der Beamte hier seine Zweifel hatte. Er bat Bobby um einen Lügendetektortest. Bobby willigte ein. Wie sich herausstellen sollte, hatte er aber wohl wirklich nichts mit Nikkis Verschwinden zu tun. Er hatte sogar ein Alibi für die Halloween-Nacht. Gut für ihn, schlecht für die Ermittlung. Denn bis dahin war das die einzige heiße Spur in diesem vermissten Fall.
Die Behörden sowie die Familie begannen also nun, die Kreditkarten und Bankkonten von Nikki zu überprüfen. Vielleicht war sie ja doch weggelaufen und man konnte anhand von Abhebungen ihren Aufenthaltsort rekonstruieren. Auch die Öffentlichkeit wurde informiert. Es gab Pressemitteilungen und öffentliche Fahndungen nach der 21-Jährigen. Besonders durch den starken Familienzusammenhalt wurde die Suche nach der vermissten Tochter zur Hauptaufgabe der Hutchings.
Und während die Befragung von Nikkis Ex-Freund keine neuen Erkenntnisse brachte, wurde weiter im Bekannten- und Freundeskreis der 21-Jährigen nach möglichen Spuren gesucht. Der leitende Ermittler sprach mit einer Frau namens Mary, die ebenfalls auf der Halloween-Party war, da diese in ihrem Haus stattfand. Mary lebte dort mit zwei weiteren Mitbewohnern, die die Party organisiert hatten. Das waren Lauren Bowers und Craig Whiting. Beide waren ebenfalls mit Nikki bekannt.
Mary lernte Nikki über Laurens Freundin kennen. Diese hatte zwei Kinder, auf die Nikki gelegentlich als Babysitterin aufpasste. Und so kam es, dass sich alle genannten Personen kannten. Zu der Party selbst konnte Mary keine nennenswerten Details beitragen. Viele Menschen hatten weitere Freunde mitgebracht und es gab keine exklusive Gästeliste, die den Beamten weiterhelfen konnte. Sie konnte sich auch nicht mehr genau daran erinnern, wann sie Nikki an dem Abend zuletzt gesehen hatte.
Der Ermittler beschloss, mit Lauren und Craig persönlich zu sprechen und fuhr zum Haus, in dem die Party stattfand. Dort angekommen sprach er mit den beiden einzeln und es kam heraus, dass Craig derjenige war, der Nikki an diesem Abend sogar zur Party von zu Hause abgeholt hatte. Auf die Frage, warum er das tat, gab er an, dass er dachte, dass sie sich mal eine Auszeit verdient hätte und er wollte sie persönlich dazu überreden, mit ihnen zu feiern. Als er gefragt wurde, wann er und Lauren Nikki zuletzt gesehen hätten, gaben beide als Zeit ungefähr Mitternacht an. Danach hätten sie nicht mehr gesehen.
Um die Beziehung der beiden Männer zu ihrer Tochter zu überprüfen, fragte der Ermittler auch die Eltern, ob sie jemals von diesen beiden Männern gehört hätten. Und das hatten sie. Craig war zum Beispiel ein sehr enger Freund von Nikki gewesen. Er hatte sogar mal eine Zeit lang im Haus der Hutchings gewohnt. Niemand aus der Familie konnte also etwas Schlechtes über Craig sagen.
Es schien also, als gäbe es keine Verdächtigen im näheren Umfeld von Nikki, zumindest zu diesem Zeitpunkt. Da die Kontakte und Personen, mit denen die Vermisste zu tun hatte, in Bend zu keinem Ergebnis führten, erweiterten die Ermittler die Suche auf umliegende Städte. Es konnte ja immer noch sein, dass Nicole Hutchings freiwillig weggelaufen war. Die Informationen über die vermisste Person wurden an angrenzende Bundesstaaten und Orte weitergeleitet.
Da sich sonst nichts in den Ermittlungen tat, beschloss der Ermittler, nochmals einen genaueren Blick auf das Umfeld von Nikki zu werfen. Er leitete sogenannte Background-Checks für alle bekannten Partygäste ein. Und während es bei niemandem besondere Auffälligkeiten oder Vorstrafen gab, stach dann doch die Akte von Lauren Bowers, einem der Partyveranstalter, besonders ins Auge. Denn Lauren war ein registrierter Sexualstraftäter. Der Eintrag lag zwar bereits über 10 Jahre zurück, dennoch waren die Ermittler und auch Nickys Familie mehr als alarmiert.
Diese neue Erkenntnis führte zu einer weiteren Befragung von Lauren. Er erklärte den Ermittlern, dass er damals einen Fehler gemacht habe, aber daraus gelernt hätte und wirklich nichts mit dem Verschwinden von Nicky zu tun habe. Auch wenn dieser Umstand auffällig war, gab es keinerlei Hinweise oder irgendwelche Anhaltspunkte, dass Lauren etwas mit dem Verschwinden zu tun haben könnte.
Ja, und so vergingen die Tage und Wochen und es gab immer noch keine Spur von Nicky. Durch die mediale Präsenz gab es zwar hin und wieder Hinweise darauf, dass Nicole an verschiedenen Orten gesichtet wurde, diese stellten sich jedoch immer als Falschmeldungen heraus. Ein Umstand, der für die Familie mehr als nervenaufreibend war. Für die Hutchings blieb die Welt seit dem 31.10.2004 einfach stehen.
Dann plötzlich ein wichtiger Hinweis. Gleich 3 Personen meldeten sich anonym bei der Polizei und forderten einen Mann genauer anzusehen, der als Spider bekannt war. Anscheinend hatte dieser Mann mehreren Leuten erzählt, dass er Nicky getötet und auf seinem Grundstück vergraben habe.
Ein Hinweis, dem die Ermittler natürlich sofort nachgingen. Sie recherchierten und fanden heraus, dass Spider eigentlich Danny Shane hieß. Er war bereits Polizei bekannt, da er der Anführer der sogenannten Park Rats war. Eine Gang, die sich überwiegend im Drake Park aufhielt. In diesem Park war auch Nicky oft unterwegs, denn sie liebte diesen Ort. Es hätte also durchaus sein können, dass an diesem Gerücht wirklich etwas dran war und es tatsächlich eine Verbindung zwischen den Personen gab.
Die Polizei nahm Danny alias Spider fest und brachte ihn auf die Wache, um ihn zu verhören. Der Hauptverdächtige wurde befragt, wann er Nicky zuletzt gesehen hatte. Der Zeitpunkt deckte sich mit dem Zeitfenster ihres Verschwindens. Auf die Frage, ob es jemals Probleme zwischen den beiden gegeben hätte, wirkte Danny überrascht und verneinte dies. Er gab jedoch zu Protokoll, dass er sich vorstellen könne, dass Nicky einfach weg wollte.
Ja, und da sich die Ermittler nicht sicher waren, ob er die Wahrheit sagte, beschlossen sie auch mit Danny einen Lügendetektortest durchzuführen. Wie zuvor bei Bobby sollte dieser Test, auch wenn er vor Gericht nicht gültig war, zumindest dabei helfen, die Ermittlungen voranzubringen. Danny willigte ein und beantwortete alle Fragen. Und das Ergebnis überraschte die Ermittler. Es schien, als würde er die Wahrheit sagen. Aber woher kamen dann diese Gerüchte, dass er etwas mit dem Verschwinden oder gar ihrem Tod zu tun hätte? Diese Frage blieb offen, aber es gab keine weiteren Anhaltspunkte, die eine Verhaftung von Danny gerechtfertigt hätten. Selbst sein Wohnort wurde aus der Luft observiert, doch nichts deutete darauf hin, dass es dort ein frisch ausgehobenes Grab gab.
Für die Familie war es ein schwerer Albtraum. Die Geschwister, die ihrer Schwester so nahe standen und auch die Eltern wussten nicht, wie sie mit dem Verlust ihrer vermissten Tochter und Schwester umgehen sollten. Nichtsdestotrotz hörten sie nie auf, nach Nicky zu suchen. Auch die Kreditkarten und Bankkonten wurden weiterhin von der Familie überwacht. Sie erstellten Flugblätter und forschten selbst an jeder Ecke nach. Bis dann nach einigen Wochen ein Anruf kam, der die schlimmsten Vermutungen plötzlich real werden ließ.
Die Polizei von Portland in Oregon hatte eine Frauenleiche gefunden, die vom Alter und der Größe den Angaben von Nicky entsprach. Die Familie sollte also kommen, um die Leiche zu identifizieren. Da dies aber ein Umstand ist, den keine Familie gerne auf sich nehmen will, fragte Jim geistesgegenwärtig nach, ob die Leiche denn ein bestimmtes Tattoo auf der linken Schulter habe. Denn seine Tochter hatte dort ein Delfin-Tattoo. Und nach einer unerträglichen Wartezeit kam dann schließlich die Erleichterung. Die Tote, die gefunden wurde, hatte kein Tattoo. Es war also nicht Nicole Hutchings.
Obwohl diese Nachricht zunächst erstmal den Druck nahm, wurde der Familie bewusst, dass es sehr wohl sein könnte, dass man ihre Tochter irgendwann tot auffinden würde. Die Monate verstrichen und es gab keine weiteren Hinweise. Der Fall wurde kalt. Ein Umstand, der die Familie weiterhin im Ungewissen ließ. Amanda, Nickys Schwester, erhielt im Frühjahr sogar eine Zusage von der Universität von Minnesota. Sie bekam ein Stipendium, um dort aufs College gehen zu können, doch sie lehnte ab. Sie wollte bei ihrer Familie bleiben, bis Nicole wieder nach Hause kam.
Dieser Zustand zog sich über ganze 3 Jahre und niemand wusste, was mit Nicole passiert war. Jedes Jahr an Halloween war es für die Familie fast unerträglich. Dann im März 2007 gab es eine Wendung im Fall. Denn eine Frau kam zur Polizeiwache von Bend und gab an, dass sie eine alte Bekannte von Nicky sei und etwas über ihr Verschwinden wisse.
Die Frau, deren Identität in den Unterlagen anonym blieb, wurde bereits 2004 von der Polizei befragt. Sie war eine der Partygäste auf der besagten Halloween-Party. Zur damaligen Zeit war sie die Freundin von Lauren Bowers, einem der beiden Männer, die die Party ja veranstaltet hatten. Da die Beziehung schwierig war und es nun zu einer Trennung kam, wollte die Frau nicht mehr schweigen, denn sie hatte Informationen, die Nikki betrafen. Sie hatte aus Angst vor ihrem Ex-Partner die ganze Zeit geschwiegen, wollte nun aber das Richtige tun.
Und was diese Frau zu sagen hatte, war schockierend. Denn ihr Ex-Partner, Lauren, soll Nikki an jenem Abend im Jahr 2004 getötet haben. Bereits vor der Party soll der Plan im Raum gestanden haben, Nikki umzubringen. Lauren hatte seiner Freundin erzählt, dass Nicole aus dem Weg geräumt werden müsse. Und um sicherzustellen, dass seine damalige Partnerin niemals ein Wort darüber verlieren würde, hatte er ihr selbst mit dem Tod gedroht. Was auch der Grund war, warum sie bei der ersten Befragung durch die Polizei gelogen hatte.
Nun musste die Polizei einen Weg finden, wie sie ein Geständnis von dem mutmaßlichen Täter erhalten konnte. Sie überredeten also die Frau, sich noch einmal mit ihrem Ex-Partner zu treffen, um ein Geständnis auf Band festzuhalten. Es kam zu einer Begegnung in einem Park, bei dem die Frau gezielt noch einmal nach Nicole fragte. Die Polizei gewährleistete die Sicherheit der Zeugin, indem sie sich mit Scharfschützen in verschiedenen Positionen absicherte.
Alle Beteiligten waren schrecklich nervös. Sollte es nun wirklich zu einem Geständnis kommen, würde man endlich wissen, was mit Nicole am 31.10.2004 passiert war. Als sich das ehemalige Paar traf, war Laurens erste Frage, ob er seiner Ex-Partnerin vertrauen könnte. Als sie das bejahte und nochmals nach Nicole fragte, erklärte Lauren, dass Nicole drauf und dran gewesen sei, sein Leben zu zerstören und dass es für ihn keine andere Alternative gab, als sie aus dem Weg zu räumen.
Auf weitere Nachfragen wurde der Verdächtige jedoch immer nervöser und unruhiger. Nachdem die Frau glaubte, alles auf Band zu haben, was es brauchte, um Lauren festzunehmen, verabschiedete sie sich. Wenige Tage später, es war der 12. März 2007, erfolgte dann der Zugriff und Lauren wurde festgenommen. Auch Craig Whiting wurde erneut zum Verhör gebeten. Ihm wurde erklärt, dass Lauren bereits ein Geständnis abgelegt hatte und dass es nun auch für ihn an der Zeit sei, die Wahrheit zu sagen. Eine Situation, auf die Craig 3 Jahre nach dem Verschwinden von Nikki nicht mehr vorbereitet war. Er brach zusammen und erzählte den Ermittlern alles, was er wusste.
Und die Begründung für den Mord lag ganz klar in Laurens Vergangenheit. Wir erinnern uns, er war bereits ein vorbestrafter Sexualstraftäter. Nikki, die immer wieder als Babysitterin für die Kinder seiner Freundin arbeitete, hatte mitbekommen, dass Lauren diese Kinder sexuell missbraucht haben soll. Nikki machte sich ganz offensichtlich Sorgen um diese Kinder und wollte Lauren das Handwerk legen. Dies hätte jedoch zur Folge gehabt, dass er aufgrund seiner Vorstrafen wieder ins Gefängnis hätte gehen müssen. Grund genug also für Lauren, Nicole Hutchings für immer zum Schweigen zu bringen.
Durch die Recherchen der Ermittler in Bezug auf Lauren und Nikki fand man dann auch tatsächlich eine formelle Beschwerde beim Oregon Department of Human Services. Dort hatte Nicole angegeben, dass Lauren sich den Kindern gegenüber unangemessen verhalten und ihnen sogar Drogen gegeben habe. Es stellte sich nun die Frage, ob genau dieses Thema das war, worüber Nikki kurz vor der Halloween-Party mit ihrer Schwester Amanda sprechen wollte.
So kam also heraus, dass Craig seinem Freund Lauren dabei geholfen hatte, Nicole umzubringen. Im Verhör gab Craig sogar zu, dass er es war, der Nicole umgebracht hatte. Alles nur, um seinen Kumpel zu schützen. Es war ein geplanter Mord. Diese ganze Halloween-Party war nur eine große Vertuschungsaktion, um Nicole an diesem Abend aus ihrem Haus zu locken und sie unbemerkt zu beseitigen.
In Craigs Geständnis kam auch heraus, dass die beiden bereits am Vorabend zu einem abgelegenen Ort gefahren waren, um ein Grab für Nicole auszuheben. Craig hatte sie bewusst abgeholt, um sie auf der Party unter Alkohol und Beruhigungsmittel zu setzen, damit sie später leichter von der Party weggebracht werden konnte. Als Nicole nicht mehr in der Lage war, sich zu wehren, brachten sie sie ins Auto, um sie zu dem bereits ausgehobenen Grab zu fahren.
Laut Craigs Angaben konnte Nicole nicht einmal mehr selbstständig laufen. Die beiden Männer zerrten sie aus dem Wagen. Craig hatte dabei einen schweren Metallgegenstand in der Hand, einen sogenannten Tire Buddy, ein Werkzeug, das üblicherweise dazu verwendet wird, den Reifendruck zu prüfen. Und mit genau diesem Gegenstand schlug er Nicole auf den Hinterkopf. Seine Absicht war es, sie zu töten. Da dieser Schlag jedoch nicht ausreichte und sich Nicole wieder aufrichtete, soll Lauren dann ebenfalls das Werkzeug genommen und weiter auf Nicole eingeschlagen haben. Als die 21-Jährige bewusstlos war, zogen die beiden Männer ihre Kleidung aus und warfen sie in das flache Grab. Nicole lebte zu diesem Zeitpunkt jedoch immer noch. Als Lauren und Craig das Loch mit Erde bedeckten, sorgten sie somit dafür, dass Nicole Hutchins in dieser Halloween-Nacht lebendig begraben wurde.
Nachdem das grausame Schicksal von Nicole nun endlich ans Licht gekommen war, ließ sich die Polizei das besagte Grab von Craig zeigen. Es befand sich an einem abgelegenen Waldstück etwa 20 Meilen außerhalb von Bend. Die Spurensicherung kam und steckte das Gebiet ab und es dauerte nicht lange, bis sie schließlich die menschlichen Überreste von Nikki fanden.
Nun hatte die Familie Hutchings und auch die Ermittler, die so lange nach Nicole gesucht hatten, endlich traurige Gewissheit. Nicole erhielt ein Begräbnis und Lauren Bowers und Craig Whiting wurden wegen des Mordes an Nikki angeklagt. Beide bekannten sich schuldig.
Das Urteil wurde im Dezember 2007 gefällt. Lauren Bowers wurde zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. Im Februar 2008 erhielt auch Craig Whiting dieselbe Strafe. Für den Richter war klar, beide Männer handelten auf kaltblütige und grausame Weise. Lauren, um sich der Strafe für seine Taten der Kindesmisshandlung zu entziehen, und Craig, der aus blinder Freundschaft einen Mord in Kauf nahm.
Es ist eine Tat, die grausamer und hinterlistiger nicht hätte sein können und die im Schatten einer Nacht erfolgte, in der wir alle das Unheimliche zelebrieren. Ich bin mir sicher, dass die Halloween-Nacht, zumindest in der Stadt Bend, für eine lange Zeit nicht mehr dieselbe war oder sogar immer noch ist.
Ich glaube, das Positive vorneweg, die Täter sind geschnappt worden nach so langer Zeit und sie haben auch eine verhältnismäßig hohe Strafe bekommen. Ist ja auch nicht immer gegeben, dass man sich da nicht irgendwie noch auf was weiß ich berufen kann und dann irgendwie halbgar aus der Nummer rauskommt. Beide ohne die Möglichkeit auf vorzeitige Freilassung, ohne Möglichkeit auf Bewährung.
Die Vorstellung alleine ist so schlimm, wie diese Tatnacht abgelaufen sein muss.
Also, total.
Wenn du weißt, du wirst einfach abgeholt, freust dich, dass Freunde an dich denken, dich dazu überreden, noch mitzukommen. Also ich habe es mir so vorgestellt, du stellst dich nicht drauf ein, wegzugehen. Denn es ist eine Halloween-Party, du hast gar kein Kostüm an, aber du gehst mit, du freust dich, du trinkst was, hast gute Unterhaltungen. Und dann merkst du einfach, dass du nicht mehr Herr der Lage bist, dass du deinen Körper nicht mehr kontrollieren kannst. Und dann wirst du weggebracht von vermeintlichen Freunden, die dir dann etwas über den Kopf ziehen. Und dann wirst du lebendig begraben. Es ist, glaube ich, einer der schlimmsten Tode, die ich mir vorstellen kann. Und wie viel Kaltherzigkeit da dahinter steckt, hat mich absolut schockiert. Das ist ein ganz, ganz schlimmer Fall.
Den Punkt verstehe ich auch nicht ganz. Also wenn man zu dem Schluss kommt, dass man sie aus diesen Gründen beseitigen möchte. Warum dann auf so eine Art und Weise?
Ich glaube, sie haben sich das alles anders vorgestellt. Ich glaube, sie haben gedacht, sie töten sie mit einem Schlag und werfen sie dann einfach ins Grab.
Sie haben ihre Kleidung noch weggenommen und vor ihr ins Grab gelegt. Ah, ich weiß nicht, ich finde das, ich sage das immer wieder bei solchen Fällen, aber dass nicht dann irgendwann doch noch so ein letzter Funke Vernunft dazukommt und sagt, okay, du kannst sie doch jetzt nicht lebendig begraben. Da, ich meine, sie war vielleicht in dem Moment nicht ansprechbar, aber du weißt ja nicht, wann sie wieder zu sich kam.
Absolut. Es ärgert mich auch richtig, dass sie quasi mit jedem einen Lügendetektortest gemacht haben, außer mit Lauren. Da hätte man vielleicht schon erkennen können, dass da was im Busch ist. Und ja, alleine dieser Aufwand, diese Party zu organisieren, einfach nur um jemanden aus der Welt zu schaffen, der etwas über einen weiß, über seinen eigenen Fehler weiß. Also ich glaube, das ist ja das Allerschlimmste daran, dass Nikki ja eigentlich was Gutes tun wollte. Sie wollte diese Kinder schützen, sie wollte das Richtige tun, sie wollte Lauren melden und diesen Horror für die Kinder beenden. Und hat damit mit ihrem Leben bezahlen müssen.
Wie findest du den Punkt, dass die damalige Freundin von Lauren zu viel Angst hatte, es der Polizei zu melden, obwohl sie wusste, was da passieren wird? Jetzt gar nicht mal im Nachhinein, dass es schon passiert ist und ich schweige aus Angst, dass mir was angetan wurde, sondern sie hätte es ja theoretisch vielleicht noch verhindern können, da sie ja wohl im Vorfeld schon wusste, was wahrscheinlich passieren wird.
Ich glaube, das ist immer ganz schwer vorstellbar, was da in einem los ist, wenn man sowas hört. Und ich denke, wenn jemand schon ausspricht, ich bringe jemanden um, ist die Hemmschwelle, da was gegen zu machen, aus Angst, dass mir selber was passiert. Ich meine, sie war Mutter. Man weiß auch nicht, ob er ihren Kindern vielleicht irgendwas angedroht hat. Ich glaube, dass es eine ganz große Hemmschwelle ist und dass, wenn du nicht in der Situation bist, natürlich immer sagst, na, hätte ich doch auf jeden Fall sofort gemeldet.
Natürlich, ja.
Du weißt aber auch, wie unser System funktioniert oder auch in den USA funktioniert, dass da ganz oft die Aussage fällt, naja, aber es ist ja noch gar nichts passiert. Aufgrund einer Aussage können wir jetzt niemanden festnehmen. Und dann steckst du mit dieser Person fest. Und dann bist du vielleicht ja im selben Haus. Und also ich stelle es mir ganz, ganz schwierig vor. Natürlich sagt die Vernunft, ach, hätte sie doch gleich die Polizei informiert. Aber was wäre denn im Nachgang passiert? Und dann wäre es vielleicht nicht Nicole Hutchings gewesen, sondern die Frau. Also ich glaube, so oder so hätte es einen ganz üblen Ausgang gegeben.
Und Craig hat das Spiel einfach mitgespielt. Das ist auch kaum zu greifen, dass jemand aus Freundschaft, weiß nicht, ob man das überhaupt noch Freundschaft nennen will, aus Loyalität, vielleicht auch aus Angst, wissen wir nicht, tatsächlich einfach mitgemacht hat und am Ende sogar noch die aktive Person war. Also das ist schon krass.
Vor allem einer Person gegenüber, die ihm eine Unterkunft gegeben hat, der bei ihrer Familie gewohnt hat. Also es gab auch Aussagen eben vom Vater, dass es ein ganz lustiger, netter Kerl war, dieser Craig, und der hat ja auch mal eine Zeit lang bei uns gewohnt. Und das stelle ich mir so schlimm vor, dass es eine Person ist, die du kennst, die du eigentlich ja auch in dein Haus gelassen hast, in dein Leben gelassen hast, und die ist dann dafür verantwortlich, dass deine Tochter nicht mehr da ist. Ist eine ganz grausame Vorstellung.
Eigentlich wollte Nikki nur alles richtig machen. Genau. Sie ist da was auf die Spur gekommen und ja, war vielleicht noch nicht so weit fortgeschritten, dass es viele Leute mitbekommen haben. Und deswegen hat diese Verbindung nicht so schnell hergestellt werden können. Aber das hat ihr am Ende das Leben gekostet, dass sie eigentlich nur das Richtige tun wollte.
Genau. Ne? Und ich glaube, es unterstreicht auch nochmal ihren Charakter, der ja so in der ganzen Recherche auch so rausgekommen ist, dass sie sehr viel Rückgrat hatte und für sich eingestanden ist und auch für andere eingestanden ist. Ja, eine große Stütze auch in der Gesellschaft war und einfach immer für andere Leute auch da war. Und jetzt wollte sie einfach für diese Kinder da sein und somit das Richtige machen. Auch ganz schön, finde ich, ist, dass Amandas Schwester, die hat ja dieses Stipendium erhalten, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Colleges in Amerika kosten unfassbar viel Geld und wenn man dann ein Stipendium erhält, dann ist es schon sehr, sehr viel wert. Die hat das ja geschoben und hat es dann tatsächlich, nachdem ihre Schwester gefunden wurde, 3 Jahre später dann auch angefangen, mit dem Versuch, ihr Leben so gut wie möglich weiterzuführen und so zu führen, dass ihre Schwester stolz auf sie wäre. Und das fand ich irgendwie auch noch eine schöne Side-Anekdote, weil ich glaube, wenn du so einen engen Familienzusammenhalt hast und dir ein Kind einfach weggerissen wird, aus dem Leben gerissen wird, ist es ein ganz schwerer Heilungsprozess, den du, glaube ich, nie vollständig durchlaufen kannst. Aber umso schöner, dass die Eltern und auch die Geschwister das daraus ziehen, ne? Dass sie sagen, sie wollte was Gutes tun und da jetzt irgendwie nicht komplett versinken, sondern immer noch das Positive sehen.
Und es dauert ja auch wirklich sehr lange, bis sie diesen Heilungsprozess überhaupt starten konnten. Ich meine, wie lange? Über 3 Jahre waren es am Ende zwischen dem Vorfall und dass alles ans Licht kam. Das ist eine super, super lange Zeit. Und auch wenn das Ergebnis dann natürlich schrecklich war, was am Ende rauskam, für die Familie vermutlich der erste Schritt, um überhaupt mit dem Thema abzuschließen.
Genau, ich glaube auch, dass Vermisstenfälle teilweise wirklich noch zermürbender sind als die Tatsache, okay, es gab jetzt hier einen Unfall
oder
es gab, du hast Gewissheit. Genau. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt. Und alleine diese Halloween-Nacht, dann ist es jedes Jahr und du kommst ja auch nicht aus. Es feiert ja jeder in diesem Dorf oder in dieser Stadt. Du siehst Kürbisse, du siehst Verkleidungen, du siehst vielleicht, wenn es andere Leute nicht betrifft, ja ausgelassene Stimmung. Aber für dich bleibt halt einfach die Welt zu diesem Zeitpunkt stehen und du willst einfach Gewissheit und du willst eine Aufklärung und du willst wissen, wo dein Kind ist. Und ich glaube auch die Tatsache, dass es immer mal wieder Sichtungen gab, das haben wir ja ganz oft, wenn Leute verschwinden, dass ganz, ganz viele Hinweise eingehen. Ich glaube, ich habe die Person da und dort gesehen, was natürlich immer super gut gemeint ist, aber ja immer wieder diese Hoffnung aufkeimt mit jedem Hinweis, mit jedem, ich glaube, ich habe die Person da gesehen. Und dann gleichzeitig dieser Anruf von der Polizei, da einfach nochmal zu sagen, in Portland wurde eine Frauenleiche gefunden. Also das müssen ja unfassbare Emotionen sein, die man da durchläuft, die man sich, glaube ich, niemanden auf dieser Welt wünscht. Ja, war auf jeden Fall ein krasser Fall, der sich so um dieses ganze Halloween-Thema dreht. Und deswegen immer gut aufpassen, immer ein Auge drauf haben, wo du dich befindest, wer sich bei dir in der Nähe aufhält. Und gerade vielleicht zu Halloween oder von mir aus auch bei uns im Karneval, immer gucken, wer sich vielleicht unter den Masken verbirgt. Ne? Also da einfach ein Auge drauf haben, damit du immer gut nach Hause kommst, nachdem du gefeiert hast.
Aber um diese Folge auch mit was Positivem zu beenden, denk an unser Gewinnspiel. 2 Gewinnspiele sind ja aktuell schon am Start. Folgt der Creepy auf Instagram und auf Facebook, auf unseren Socials. Lohnt sich auch in den nächsten Wochen, denn den kompletten Creeptober, wir haben so viele tolle Partner, so viele tolle Gewinnspiele, um dir diesen Creeptober noch ein bisschen zu versüßen.
So sieht's aus. Dann sagen wir jetzt vielen Dank fürs Zuhören.
Bleib gesund.
Das sowieso.
Creep it real.
And scary on.
Bis nächste Woche.
Your Honor, I'd like to present to the ladies and gentlemen of the jury with Exhibit B, a bag of Sweet Tango apples.
Mmm, boy, these apples are delicious.
And zesty? And sweet.
Best I ever tasted.
Your Honor, I object. Overruled. Court dismissed. We need to recess to the grocery store for some Sweet Tango apples.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.